Hallo und herzlich willkommen bei Alienas Mindflow Podcast, deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und deine Expertin für mentale Gesundheit. Gemeinsam erkunden wir Wege, wie du Stress reduzieren, innere Ruhe finden und deine mentale Gesundheit stärken kannst. Denn mentale Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen, sondern auch die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also, bist du bereit, diese Reise anzugehen? Dann lass uns direkt loslegen. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, und zwar wirklich einen ganz besonderen Gast, finde ich. Und ich freue mich so, dass ich es endlich geschafft habe, sie in den Podcast zu kriegen, nachdem wir uns, keine Ahnung, 4, 5 Jahre bestimmt schon kennen jetzt. Und ja, wir reden über Money, also ein sehr spannendes Thema. Und vor allen Dingen finde ich es super wichtig, weil Geld kann natürlich zum einen Freiheit bedeuten, vor allen Dingen auch in der Selbstständigkeit einen guten Umgang damit zu finden, aber auch privat. Aber bei vielen dementsprechend auch Druck, Unsicherheit und Überforderung. Und wen gibt es Besseres als Franzi, die sich mit dem Thema bestmöglich auskennt. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern möchte einfach dir mal das Wort überlassen, sodass du dich einfach vielleicht kurz hier mal vorstellst, was du schon alles gemacht hast, wer du bist und was dir so einfällt.
Hi, ich freue mich natürlich hier zu sein und bin ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt schon so lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen habe, weil ich bin tatsächlich frisch gebackene Mama, also frisch gebacken im Sinne von knapp ein halbes Jahr jetzt, habe eine Tochter bekommen im Januar und bin deswegen gerade sehr nervös. Aber ich bin Franzi, mich kennt man auch unter Finanzen mit Franzi. Da findet man mich überall auf Insta und Co. Und ich habe letztes Jahr auch ein Buch geschrieben. Also ich bin auch Finanzbuchautorin. Ich war schon im Fernsehen, ich war auf etlichen Events, wurde auch schon zur Finanzinfluencerin des Jahres nominiert von Focus Money und so weiter und so fort. Ich glaube aber am wichtigsten ist die Info, dass ich bereits über 2000 Frauen an die Börse gebracht habe. Das bedeutet, dass sie es wirklich geschafft haben, eigenständig ein Vermögen aufzubauen, unabhängig von Beratern, von Banken, von Partnern, von wem auch immer, ne, dass sie das einfach wirklich super locker easy selber machen können, ihre Finanzen organisiert haben und dass das halt vor allem einfach Spaß macht, ne, weil ich habe keinen Bock, dass Finanzen irgendwie so ein trockenes Scheißthema sind, ne, wo man gar keinen Bock drauf hat, wo man sich jedes Mal denkt, so, oh nee, jetzt muss ich wieder meine Finanzen machen, sondern das soll Spaß machen, das soll das Leben erleichtern, das soll das Leben bereichern und ja, dafür arbeite ich.
Dafür arbeitest du, ja. Und ich finde, du sagst so was Wichtiges, denn ich weiß noch ganz genau, damals, wo ich angefangen habe, ich sage das auch immer allen, die mit ihrer Selbstständigkeit starten wollen oder auch privat sich ums Geld kümmern wollen, dass das so wichtig ist. Für mich war das, glaube ich, der wichtigste Baustein, damals auch in meiner Stadt in der Selbstständigkeit. Ich habe direkt damals bei Franzi ein Business-Mentoring gebucht und seitdem waren wir irgendwie unzertrennlich und haben Money-Dates gemacht und haben dies gemacht und habe mich getraut, auch selbstständig da auch selbst an die Börse zu gehen, mein Vermögen aufzubauen, gerade als Selbstständige irgendwie in meine Altersvorsorge irgendwie zu investieren, die wir sonst nicht so haben und einfach für mich den wichtigsten Grundstein meiner Selbstständigkeit aufzubauen, mein finanzielles Gerüst. Und das gibt mir heute einfach so viel Sicherheit. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt darüber reden, weil ich glaube, dass Geld generell auch bei vielen ja auch ein negatives Gefühl auslöst oder auch vielleicht ein negatives Verhältnis zu Geld besteht. Und erzähl uns doch gerne, du hast schon so viele Menschen dazu begleitet. Was siehst du immer, wenn es um das Verhältnis zu Geld geht? Wie zeigt sich vielleicht auch dieses limitierende Money-Mindset bei deinen Kunden, bei den Menschen, die du begleitet hast? Was sind so die größten Ängste, Sorgen, Glaubenssätze in Bezug zu Geld?
Also ich glaube, wie bei allem im Leben gibt es ein riesiges Spektrum, ne? Und das ist bei Geld natürlich nicht anders. Es gibt die Kundin, die kommt zu mir und die sagt, boah, Franzi, ich liebe Geld, das ist voll geil, ich will mehr davon. Ne? Und die weiß einfach, dass Geld nichts Schlimmes und nichts Böses ist. Ne, und dann gibt es aber auf der anderen Seite die Kundin, die 5 Jahre lang um mein Produkt drum rumschleicht oder um mich drum rumschleicht und sich erst gar nicht traut, mich anzusprechen, weil sie eine so große Angst vor dem Thema Finanzen hat. Und dass, wenn sie dann endlich bucht, dass sie dann sagt, boah, Franzi, ich hatte die ganze Zeit so eine Angst, Geld dafür auszugeben. Was ist, wenn ich zu doof bin? Was ist, wenn ich das nicht hinbekomme? Was ist, wenn ich zu viel rechnen muss? Was ist, wenn ich ein schlechter Mensch werde, wenn ich Geld habe? Was ist, wenn ich dann plötzlich viel mehr arbeiten muss? Ich habe dann ja gar keine Zeit mehr für gar nichts. Ne? Und das ist so, das kann wirklich so, dieses Thema Geld kann so viele verschiedene Gesichter haben. Das ist wirklich schwer, so, ich sag mal so, über einen Kamm zu scheren. Ne? Also es gibt nicht so diesen einen Glaubenssatz, wo ich sage, den hat jeder oder den hat jede, ne? Sondern es ist so unfassbar individuell. Und tatsächlich ist der Ursprung meistens in der Kindheit zu finden. Ne? Weil wenn ich dann mal frage, warum denkst du denn so über Geld, dann heißt es immer, ja, meine Eltern oder ja, meine Mama, ja, mein Papa, ne, dies und jenes. Ne? Dass die sich dann einfach, keine Ahnung, so schlechte Glaubenssätze übernommen haben. Ich hatte letztens eine Kundin, die mir geschrieben hat, da habe ich wirklich gedacht, so heilige Scheiße. Da hat sie mir noch geschrieben, Franzi, ich bin so froh, meine Finanzen gemacht zu haben. Ansonsten hätten mein Mann und ich uns getrennt. Da wären das Thema Finanzen wäre ein Trennungsgrund gewesen. Und dann haben die halt ihre Finanzen. Ich kann es später gerne mal ausführlicher erzählen, wenn es in den Rahmen passt, ne? Aber die haben jeder für sich dann die Finanzen gemacht. Und das hat dann einfach zu so einer Harmonie auch in der Beziehung geführt, ne? Weil die das einmal aufgeräumt haben. Es hat mich einfach wirklich tatsächlich erstaunt. Na, aber so diese klassischen Sachen sind wirklich so dieses Geld ist böse, ne, oder Geld macht mich böse, Geld stinkt, reiche Menschen sind alle abgehoben, ne, und so dann die Klassiker, wenn es natürlich so Richtung Börse geht, ne, so das ist eh ein Männerthema, da kümmert sich mein Mann drum, oder ich war nie so gut in Mathe, ich werde das sowieso nicht verstehen, ne, weil alle irgendwie dann das Gefühl haben, dass es so, ja, super anstrengend ist. Und ich glaube, einer der Key Points ist aber immer noch das Thema Zeit. Ne, so, das ist nichts, was man irgendwie so direkt anspricht. Das ist nicht so dieser eine Glaubenssatz, den ich bei jeder Kundin dauernd höre. Aber so, wenn man zwischen den Zeilen liest, ne, hört man halt immer wieder, ja, ich habe da keine Zeit für. Ich habe keine Zeit für Money Diary. Ich habe keine Zeit, mal eine Budgetberechnung zu machen. Ich habe keine Zeit, jeden Monat oder jede Woche oder jeden Tag dann mit meinem Geld zu verbringen. Ne, aber das Schöne ist, das muss man auch gar nicht.
Ja, das ist so wichtig, und ich glaube, wie du so schön gesagt hast, Geld hat so viele Gesichter, und ich finde es einfach so krass, dass ich meine. Ich nehme schon wahr, dass sich da viel tut und Frauen ihre Finanzen auch selbst in die Hand nehmen, immer mehr. Und dennoch kriege ich immer manchmal so Fälle mit, wo wirklich Leute zum Beispiel über das Konto von ihrem Mann etc. bezahlen oder fragen, ja, ich muss erstmal kurz meinen Mann fragen. Und das war zum Beispiel damals für mich einfach auch so ein wichtiges Freiheitsgefühl, über meine Sachen selbst entscheiden zu können und dementsprechend unabhängig zu sein. Also das einfach selbst in die Hand zu nehmen, von niemandem abhängig zu sein, weil ich auch sicherlich aus der Kindheit übernommen habe, Geld macht Beziehungen kaputt oder sowas, ne? Und das ist, glaube ich, auch.
Oder bei Freundschaften, bei
Ja, bei
Geld hört die
Freundschaft war.
Freundschaft
Ja,
auf, ne?
genau.
Solche
Ja,
Geschichten. Ich finde
voll.
das auch ganz schlimm. Ich
Ja.
hatte auch letztens eine E-Mail im Postfach, da war ich auch, da war ich richtig traurig drüber, ne? Weil sie dann halt auch geschrieben hat, so ja, ich bin, ich glaube, die war Mitte 40, 2 Kinder, ist jetzt gerade in Teilzeit wieder eingestiegen, nachdem sie halt jahrelang auf die Kinder aufgepasst hat. Und dann ist er halt bewusst geworden, dass sie eine riesengroße Rentenlücke haben wird, ne? Und dann hat die mir geschrieben, ja, Franzi, ich muss aber erst mal mit meinem Mann besprechen, ob ich den Kurs buchen kann. Und da habe ich nur gedacht, so, okay, ja, aber es geht doch um deine Rentenlücke. Es geht um dein Geld, ne? So, das ist deine Zukunft, das ist deine Absicherung, ne? Weil klar, jeder von uns glaubt immer, dass die Beziehung ewig halten wird, ne? Aber wenn dann doch mal was passiert, dann stehst du da.
Ich glaube auch, dass oft, wenn du das gerade so sagst, viele sich nicht trennen aus diesem Grund.
Ja, auch
Also,
schon
dass
oft genug
viele das
mitbekommen.
übergehen, genau, habe ich auch schon im Freundeskreis, wo man einfach finanziell so abhängig war und sich deswegen nicht getraut hat zu gehen, weil man sich keine Wohnung oder nicht wusste, ob man sich eine Wohnung leistet. Und manchmal ist es noch nicht mal die Tatsache, dass man es sich nicht leisten kann, sondern einfach, ob man, weil man es nicht weiß, weil man nicht weiß, wie viel kommt rein, wie viel kommt raus. Und da sind wir, glaube ich, schon bei so einem wichtigen Thema. Warum ist es so wichtig, sich auch vielleicht mal mit seinem eigenen Ein- und Ausnamen zu beschäftigen? Beziehungsweise ist das ja auch bei dir so der Startschuss, wo wir erstmal angefangen haben damals. Bei mir, ich weiß noch, ich musste 5 Monate tracken, was ich ein- und ausgebe. Und ich dachte mir so, die spinnt doch. Ich wollte doch hier irgendwie jetzt Geld investieren und keine Ahnung. Da musste ich erstmal monatelang mein Geld tracken. Also erzähl uns gerne mal, warum das für dich so wichtig ist oder generell auch für die Menschen.
Also bei Gehältern gibt es immer so, also da ist, gibt es meistens so zwei Parteien. Ne? Die einen wissen, dass sie gut verdienen und wissen dann aber nicht, wo das Geld hingeht. Ne? Denen ist es aber bewusst. Und bei den anderen ist es, dass die dann halt so denken, naja, ich verdiene ja eh nicht genug. So, wofür dann das Ganze? Und in beiden Fällen kannst du aber, wenn du halt so eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung machst, einmal wirklich schwarz auf weiß einfach sehen, was denn tatsächlich übrig bleiben sollte in der Theorie. Ne? Weil unser Gehirn ist tatsächlich ganz spannend. Wenn wir Geld auf dem Konto haben, ist das für unser Gehirn langweilig. Das ist neutral. Das ist einfach nur eine Zahl, das ist ein Kontostand und du guckst dir das vielleicht auf dem Handy an. Wenn du ein bisschen oldschool bist, gehst du vielleicht noch zu einem Automaten und holst dir Kontoauszüge, dann siehst du das auf dem Blatt Papier. Ne? Aber das ist eine Zahl, damit kann dein Gehirn absolut nichts anfangen. Ne? Dann stehen da vielleicht 500 Euro, vielleicht stehen da 5000 Euro. Ne? Und dann fängt an, dein Gehirn, weil es möchte dich ja immer im Hier und Jetzt glücklich machen und möchte das Geld dann natürlich sinnvoll in Anführungszeichen benutzen. So, und was passiert dann? Es gibt Studien, die belegen, dass am meisten Endorphine ausgeschüttet werden, also Glückshormone, auf dem Weg zur Kasse. Auf dem
Nein.
Weg zur Kasse, nicht während du am Bezahlen bist, nicht weil du das besitzt, nicht weil du dann damit zu Hause was auch immer machen kannst. Nein, auf dem Weg zur Kasse werden die meisten Endorphine ausgeschüttet. Dein logisches Denken weiß das vielleicht nicht, aber dein Gehirn weiß das, dein Unterbewusstsein weiß es und wird dich immer wieder dazu bringen, auf dem Weg zur Kasse zu sein. Sei es jetzt bei einem Aldi, sei es bei einem H&M oder vielleicht einfach irgendwie online bei Zalando oder so ein Scheiß, ne? Dieser Weg zur Kasse ist so dieses größte Glücksgefühl für uns ever. Und wenn wir nicht wissen, wie viel Geld reingeht und wie viel Geld rausgeht, können wir nicht sparen. Das passiert nicht einfach so, weil unser Gehirn sich immer denkt, ich kann mit dem Geld jetzt gerade was Besseres machen, was mich jetzt gerade weiterbringen wird, in Anführungszeichen weiterbringen wird. Und deswegen, wenn man sich dann einmal bewusst macht, zum Beispiel, ich verdiene, keine Ahnung, 2.500 Euro, ich habe 1.200 Euro Fixkosten, dann bleiben 1.300 Euro übrig. Und dann ist das bei den meisten erstmal, 1.300 Euro habe ich im Monat, was mache ich denn mit dem ganzen Geld? Ne, weil dann kommt halt der nächste Clou, diese ganzen Ausgaben, die du tätigst, die dein Gehirn tätigt für dich, ne? Das sind meistens irgendwelche Kleinigkeiten. Das sind Lappalien. Das ist da mal ein Kaffee. Das ist da mal ein Oberteil. Das sind da mal die Schuhe im Sale, die man aber niemals angezogen hat. Dann ist das da irgendwie die Jacke, die noch mit Preisschild im Kleiderschrank hängt. Dekoartikel, das dann doch irgendwie in der Schublade versauert oder verstaubt, weil man das dann doch nicht aufstellen möchte. Die zehntausendsten Christbaumkugeln, die man einfach irgendwo aufhängt. Ne? Es ist halt einfach so viel Kram einfach immer. Und deswegen kommt man halt wirklich an so einer wirklich sauberen Budgetberechnung nicht drumrum, weil du dann erst überhaupt weißt, was ist denn tatsächlich die Basis, auf der ich aufbaue. Und was dann halt auch noch zu dieser Einnahmen- und Ausgabenrechnung mit dazugehört, ne, wenn wir jetzt gerade schon so bei Geld wahllos ausgeben sind. Jedes Jahr im Januar wird die Kfz-Versicherung abgebucht. Und jedes Jahr im Januar höre ich dann von Leuten, ah, jetzt ist schon wieder mein Weihnachtsgeld für Weihnachtsgeschenke und für die Kfz-Versicherung draufgegangen. Und ich denke mir nur so, naja, okay, du wusstest doch das ganze Jahr, dass die abgebucht wird. Na so, warum nicht dafür sparen? Ne? Und auch dafür ist dann so eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung da, dass man sich auch mal anguckt, was zahle ich nicht nur monatlich, sondern vielleicht auch quartalsweise, wie zum Beispiel die GEZ, was zahle ich jährlich oder alle 2 Jahre, sowas wie TÜV, ne? Dass man sich das alles mal aufschreibt und dass man dann halt wirklich das sich zusammenrechnet und auf den Monat runterbricht und dann mal guckt, wie viel muss ich denn monatlich überhaupt sparen, damit ich diese großen Ausgaben angesammelt habe. Und dann wird es nämlich easy. Du hast deine Einnahmen minus deine monatlichen Fixkosten minus diese Rücklagen, die du monatlich bildest. Und das Geld, was übrig bleibt, das kannst du dann aufteilen. Das kannst du sparen, wenn du möchtest. Das kannst du investieren oder auch mit wirklich gutem Gewissen gezielt ausgeben nach deinen Bedürfnissen und nach deinen Werten. Ne, das ist, finde ich, immer das Wichtigste, dass man aufhört, Scheiße zu kaufen, ne? Und dann halt lieber vielleicht weniger, aber dafür hochwertiger oder an anderen Stellen dann irgendwie mehr Geld ausgibt, aber weil man es halt einfach will. Und dann fangen an, Finanzen Spaß zu machen.
Voll.
Dann wird es richtig cool. Ich habe
Ja.
mir hat gerade erst vor einer Woche oder sowas eine Kundin geschrieben, die hat bei gleichbleibendem Einkommen, ne? Also das Einkommen hat sich nicht geändert. Nur dadurch, dass sie halt so eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung gemacht hat und ihre Budgetberechnung, hat die einfach innerhalb von wenigen Monaten ihren Dispo von 6.000 Euro abbezahlt.
Ja,
6.000 Euro, ne? Und jetzt fängt die an, Vermögen aufzubauen. Die konnte jetzt mit ihren Kindern in den Urlaub fahren, ohne das Geld
wow.
irgendwie zusammenkratzen zu müssen, sondern die
Ja.
konnte das einfach bezahlen, weil es da war. Die Kinder haben sich dann halt irgendwie noch irgendwas Besonderes gewünscht, irgendwie eine Jacke oder Schuhe oder sowas. Konnte die einfach bezahlen, weil das Geld da war, ne? Und das, obwohl sich nicht ihr Gehalt verändert hat. Und das ist halt die Magie einfach hinter so einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung, ne? Dass man
Und es
einfach
ist
nur
so
weiß,
simpel, ne? Es ist so
ja,
simpel
es ist
eigentlich.
so simpel und es macht aber so viel aus. Du weißt, was du dir leisten kannst, warum und wann.
Ja, absolut. Ich muss auch sagen, dass für mich irgendwann hat es einen Klick gemacht, warum ich das machen musste. aber es war irgendwie so ein schönes Gefühl, weil ich wusste, auch dann mit meinem Business, okay, das kann ich investieren wieder in Weiterbildung. Und es war auch so cool, dass du gesagt hast, ja, schreib dir auch monatlich zum Beispiel auf, was du für Urlaube, also was gibst du im Schnitt für Urlaube im Jahr aus? Und bei mir waren das sehr hohe Summen. Und da habe ich aber einfach monatlich Rücklagen jetzt gebildet und kann mir diese Urlaube einfach, es macht einfach Bock. Und wie du sagst, da macht Finanzen dann Spaß. Also finde ich
Ja.
immer ganz cool. Das heißt, was würdest du so sagen, was wäre das Einfachste, was die Leute einfach mal machen müssten, wenn es um Ein- und Ausnahmen geht? Ganz simpel.
Nehmt euch eure Kontoauszüge, macht einfach mal eine Excel-Tabelle auf. Ich weiß, Excel ist immer gruselig oder Google Docs oder wie man die nicht alle schimpfen möchte. Ich bleibe mal bei Excel. Macht euch einfach eine Excel-Liste auf. Es muss auch gar nicht hübsch sein, ne? Es muss einfach nur funktionieren. Und dann schreibst du dir mal wirklich ein, auf was ist deine Einnahme und dann darunter guckst du dir alle deine Ausgaben an, ne? Was sind deine monatlichen Fixkosten? Also nicht alle Ausgaben, sondern nur die Fixkosten, ne? Was zahlst du monatlich, was quartalsweise, was jährlich? Das heißt, es ist einmal ätzend, weil man muss halt einmal die Kontoauszüge der letzten 12 Monate durchgehen, ne? Um halt so diese ganzen wiederkehrenden Zahlungen auch zu finden. Aber wenn du das einmal dann alles in die Excel-Tabelle eingetragen hast und dann natürlich auch beschriften, ne? Das ist Miete, das ist Strom, das ist Kfz-Versicherung, was weiß ich was. Ab dann wird es halt super einfach, ne? Weil dann kannst du dir das einfach per Formel oder meinetwegen, wenn du möchtest, am Taschenrechner einfach einmal kurz ausrechnen, was bleibt denn dann übrig? Und wenn sich dann im Laufe der Jahre irgendwas ändert, musst du nur diese Tabelle kurz rauskramen und diese eine Zahl ändern. Du musst dann nicht nochmal alle Kontoauszüge durchgehen, du musst nicht alles nochmal von vorne aufrollen, sondern du hast einmal dir diese Arbeit gemacht und das dauert dann vielleicht 1, 2 Stunden. Ja, ist ätzend, ja, haben wir alle keinen Bock drauf, nö, ne? Aber für die Zukunft hast du dir so viel Zeit und Geld gespart und Nerven.
Ja, Nerven,
Und das
ja.
ist wirklich das Allereinfachste, was du machen kannst. Man kann es natürlich auch verkomplizieren. Man kann das alles noch hübscher machen, mit 3 Milliarden Formeln hinterlegen, so wie das dann in meinen Excel-Tabellen der Fall ist, ne, die du ja auch kennst,
Und
ne?
ich lieb sie.
Ne, also da ist da, ich bin auch ein kleiner Excel-Nerd, muss man sagen. Aber es reicht, wenn man halt einfach wirklich ein paar Zeilen beschriftet und sagt, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben, bumm, das ist mein Budget für den Monat. Fertig.
Ja, voll gut. Und was bei mir, wo du sagst, so Excel-Freak, ich fand es dann irgendwann auch so genial, diese Tabellen und lieb die bis heute.
Sehr gut.
Und was für mich auch wirklich ein Game-Changer war, ich hatte damals ganz klassisch mein Konto und dann gab es vielleicht noch mein Business-Konto und setzt du. Und dann kamst du mit Kontenmodell. Und ich dachte mir so, okay, was geht jetzt der nächste Step? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das Thema am Anfang natürlich erstmal kompliziert scheint, dass es irgendwie unsicher ist, weil es was Neues ist. Unser Nervensystem hasst Neues, ja. Aber
Ja,
dadurch,
kenne
wenn
ich.
man sich damit, ja, voll auseinandersetzt, entsteht irgendwann total die Ruhe und Freude daran. Kann ich auch wirklich nur bestätigen und bestätigen dir wahrscheinlich all deine Kunden. Das
Ja.
heißt, viele kennen dieses ganz klassische Ein-Konten-Modell, ja, also ein Konto für alles. Und was denkst du vielleicht auch aus deinen Erfahrungen? Was ist vielleicht daran problematisch und was ist vielleicht auch ein Kontenmodell?
Also, dieses Ein-Kontenmodell, wo du dann wirklich nur ein Girokonto hast, klassischerweise bei einem der Banken, die ja jeder kennt, die entweder rot oder blau sind und direkt um die Ecke meistens bei uns auf dem Dorf sind, ne? Sind dann natürlich sehr teuer dann noch mit dazu, ne? Aber da kommt halt so dieses Problem, von dem ich auch eben gesprochen habe, so dass dein Gehirn mit diesem Kontostand nichts anfangen kann. Ne? Das Geld ist da, es will ausgegeben werden, ne? Man möchte damit was Sinnvolles machen. Und das Sinnvollste, was einem spontan einfällt, ist dann halt zum Beispiel die Jacke zu kaufen oder die neuen Schuhe. Ne? Und deswegen, wir sind ja smart, wollen wir uns es uns leicht machen. Weil ich hatte wirklich in meiner Laufbahn, ich bin jetzt seit 6 Jahren, mache ich Finanzen mit Franzi, seit über 10 Jahren, also ich bin ja eigentlich studierte Steuerjuristin, ne, und ich komme eigentlich aus der Steuerberatung. Und da habe ich natürlich auch mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Und mir ist in diesen letzten 10, 15 Jahren, ist mir wirklich eine Person über die Füße gelaufen oder vor die Füße, wie nennt man das? An mir vorbeigelaufen, wie auch immer.
Über den Weg
Ja,
gelaufen,
genau,
oder?
über den Weg gelaufen. Über meine Füße gelaufen, alles klar. Auf jeden Fall eine ist zu mir gekommen und hat gesagt, Franzi, ich habe aus Versehen 15.000 € angespart. Und ich war so, okay, cool, ne?
Cool.
Gut, 15.000 €, lass uns das investieren. Das ist einmal passiert. Ich habe mit so vielen Leuten gearbeitet und gesprochen und sowohl bei Finanzen mit Franzi als auch in der Steuerberatung ist es mir einmal nur passiert. Der Regelfall ist, das Geld kommt rein, das Geld geht raus. Ja, es wird ausgegeben, dein Kontostand ist am Ende des Monats null. Vielleicht schaffst du es, 50 € zu sparen, dann gibst du sie aber doch einen Monat später aus und dann kommt doch die nächste Fixkostenposition wieder, die dann doch wieder abgebucht werden muss. Ne? Dein Kontostand und dein Vermögensaufbau vor allem, ne, stagniert irgendwo bei plus minus null. Das ist so das normale Vorgehen. Und deswegen ist ein Kontenmodell, was wir uns etablieren, wirklich der Game Changer für mich schlechthin gewesen in meinen Finanzen und ich glaube auch in denen von ganz, ganz, ganz vielen Kundinnen. Weil da geht es dann darum, es uns einfach zu machen. Es geht nicht darum, irgendwas zu verkomplizieren, dass man nachher irgendwie 20 Konten hat und man hat gar keinen Überblick mehr, sondern das Kontenmodell soll dir dabei dienen, es soll dir dienen, deine Finanzen leichter zu machen. Also mal ein ganz leichtes Beispiel. Stell dir vor, du möchtest für den Notfall sparen. Also einen Notgroschen nennt man das ja auch. Ne? Du musst zum Beispiel, du brauchst ein Auto, du musst damit zur Arbeit kommen und du möchtest im Fall der Fälle ein bisschen Geld zurücklegen, um zum Beispiel dein Auto reparieren zu können, falls irgendwas passiert ist. Irgendwas ist kaputt gegangen. So, und diese 5.000 € Notgroschen liegen jetzt auf deinem Girokonto. Und dann kommt Gehalt rein und dann fängst du an rumzurechnen. Wie viel von diesem Kontostand, dann hast du zum Beispiel 8.000 € jetzt auf dem Konto, wie viel davon ist Notgroschen, wie viel wolltest du zum Beispiel für den nächsten Urlaub nehmen? Wie viel kannst du jetzt variabel ausgeben, weil du gerade, keine Ahnung, Bock hast, bei Meckes essen zu gehen? Ne? Und so weiter. Und du fängst an, so rumzurechnen. Und das ist ätzend, das macht keinen Spaß. Deswegen haben wir ein Kontenmodell. Deswegen nehmen wir zum Beispiel diesen Notgroschen und packen den auf ein Tagesgeldkonto. Ein Tagesgeldkonto ist sowas wie ein modernes Sparbuch, falls euch jetzt Tagesgeldkonto gerade nichts sagt. Das hat keine eigene, also das ist kein Girokonto, du kannst kein Geld davon abheben. Das ist wirklich einfach nur wie so ein Lagerort, Zwischenlagerungsort für dein Geld. Ne? Wirklich wie ein Sparbuch oder wie ein Sparschwein, bloß halt digital. Und diesen Notgroschen würdest du dann jetzt zum Beispiel auf dieses eine Tagesgeldkonto packen. Und dann liegt das schon mal nicht mehr auf deinem Girokonto. Das heißt, wenn jetzt dein Gehalt reinkommt und du hast ein bisschen was gespart, ne, dann hast du 3.000 € auf dem Girokonto, 5.000 € auf dem Notgroschen. Dann musst du schon mal weniger rechnen. So, wenn du das Ganze jetzt ein bisschen mehr machen möchtest, würdest du zum Beispiel für deine jährlichen Fixkosten, diese Rücklage, die du monatlich bilden solltest, die würdest du auch auf ein Tagesgeldkonto schieben. Und jetzt kommt es drauf an, wie viel oder wie groß dieses Kontenmodell bei dir werden darf. Du könntest jetzt hingehen und zum Beispiel sagen, ich möchte ein Tagesgeldkonto für alle Rücklagen haben. Einen für Notgroschen, dann kommt da auch noch die Fixkosten kommen da mit drauf und keine Ahnung, für den Sommerurlaub sparst du auch auf diesem Tagesgeldkonto. Dann hast du aber wieder das, also dann hast du zwar immer noch geil, weil du hast auf deinem Girokonto wirklich nur noch das Geld, was du ausgeben kannst, ne? Aber auf dem Tagesgeldkonto hast du wieder ganz viel auf einmal. Und da musst du wieder rumrechnen. Deswegen kannst du es dir auch da wieder leichter machen und zum Beispiel noch ein Konto, Tagesgeldkonto oder noch zwei oder drei eröffnen, je nachdem, wie viele du brauchst. Und dann hast du quasi ganz oben dein Girokonto und darunter dann ein Tagesgeld für Notgroschen, ein Tagesgeldkonto für deine Fixkosten, die jährlich abgebucht werden, ein Tagesgeldkonto für deinen nächsten Sommerurlaub, wo du schon mal drauf sparst. Ne? Und da kannst du so lustig werden, wie du möchtest. Ne? Und da kannst du auch so ein bisschen rumspielen und einfach mal gucken, was dir gut gefällt. Ich habe zum Beispiel auch Kundinnen, die haben auch ein cooles Kontenmodell etabliert. Da wäre ich von selber nie drauf gekommen. Das haben die mir tatsächlich irgendwann mal erzählt, dass sie das so gemacht haben. Eine Kundin von mir hat zwei Girokonten. Auf das eine Girokonto kommt ihr Gehalt drauf und davon werden auch alle Fixkosten und sowas abgebucht. Und dann überweist die von diesem Girokonto auf ein zweites Girokonto ihr Geld für variable Kosten. Also damit geht die einkaufen bei Rewe, Aldi, damit geht die shoppen und was weiß ich was. Und da ist wirklich nur das variable Geld drauf. Das bedeutet, das ist ihr Budget, was sie monatlich ausgeben darf. Das bedeutet, wenn sie auf dieses Konto guckt und den Kontostand sieht, weiß sie immer ganz genau, wie viel Geld sie noch für den Monat hat, ohne rumrechnen zu müssen. Ne? Und dafür ist ein Kontenmodell da. Und das Ganze kann man ja auch automatisieren. Ne? Das bedeutet, du musst jetzt nicht jeden Monat eine Überweisung machen, sondern stellst einmal einen Dauerauftrag ein, zum Beispiel für deine Fixkosten und für den Sommerurlaub. Und dann sparst du jeden Monat automatisch Geld. Und weil du dir ja ausgerechnet hast vorher in deiner Budgetberechnung, wie viel Geld du denn überhaupt hast, weißt du auch, dass du damit hinkommst jeden Monat. Das heißt, du hast kein panisches Hin- und Hergerechnen mehr, sondern auf deinen Konten liegt das jeweilige Geld. Du siehst es direkt mit einem Blick und alles ist gut. Wenn du jetzt noch selbstständig bist wie Aljena oder wie ich, dann hast du noch ein paar mehr Konten. Ne?
Ich habe gerade gezählt, ich habe 10 einfach.
Wahnsinn. Ja, aber es macht es wirklich einfacher. Vor allem diese Tagesgeldkonten, die kann man
Ja.
mittlerweile bei fast jeder Bank benennen. Ne, das
Ja,
heißt, das eine
deswegen.
Konto heißt Spaßkonto, das eine heißt Fixkostenkonto, das nächste Notgroschen, das eine Steuern, das nächste Krankenkasse, dann
Versicherung.
ja, ne, solche Geschichten einfach
Ja.
irgendwie. Und das macht es aber wirklich einfacher. Und sobald eine Zahlung kommt, zum Beispiel die Kfz-Versicherung, dann weißt du ganz genau, okay, von diesem Tagesgeldkonto überweise ich das jetzt einmal auf mein Girokonto zurück, da wird es abgebucht, fertig. Ne,
Ja.
also es ist kein Aufwand, sondern es macht das Leben wirklich einfacher und schöner
Und
und berechenbarer.
es ist so entspannt, weil ich weiß, okay, keine Ahnung, so zum Beispiel Finanzamt klopft manchmal an die Tür und du weißt einfach, easy peasy, ich habe die Rücklagen, ne, das kann ich einfach tätigen. Oder was absolut und vielleicht auch da, warum es noch so wichtig ist, gerade auch im Selbstständigen, wenn wir mal kurz da bleiben oder vielleicht auch privat, sicherlich auch schön. Du hast damals mir gesagt, ich soll mir bitte ein Konto machen, das heißt bei mir Think Bigger. Oder du hast es auch damals, ich weiß gar nicht, Spaßkonto, hast du gerade auch gesagt. Warum ist so ein Konto auch wichtig, wo wir wirklich auch Geld ausgeben können für das, worauf wir jetzt gerade einfach Bock haben?
Ich habe das auch eine Zeit lang oder mache das immer noch, je nachdem, was du für ein Typ Mensch bist, findest du den Begriff auch geil, und zwar Rich Bitch Konto. Ne? Also das ist halt einfach, das ist so ein Fun-Konto. Das ist ein Konto, da geht es darum, dass du wirklich Spaß hast. Ne, da geht es nicht darum, dass du irgendwelche logischen Entscheidungen triffst, dass du guckst, dass du dein Geld immer bestmöglich irgendwie verwahrst und hin und her. Weil manchmal bekomme ich halt auch leider Gottes mit von meinen Kundinnen, dass wenn sie einmal in dieses Analysieren reingekommen sind, dass sie anfangen, jeden Cent zu sparen. Ne, es wird gar nichts mehr ausgegeben, es wird alles gehortet und oh mein Gott, der Vermögensaufbau, alles ist nur noch auf Finanzen ausgerichtet. Und ich verstehe das, dass man dann plötzlich da Bock drauf hat, weil man das alles verstanden hat, weil man merkt, wie leicht es ist und es ist super motivierend, wenn der Kontostand wächst, wächst, wächst und wächst. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind Menschen. Wir haben dieses eine Leben, soweit du nicht an Reinkarnation glaubst, ne? Wir haben dieses eine Leben und das sollten wir auch genießen. Und das sollten wir nicht nur in der Rente genießen, wenn wir als Millionärin dann beispielsweise in Rente gegangen sind, sondern auch im Hier und Jetzt, dass wir das einfach das Geld auch mal ausgeben für Dinge, die vielleicht auch einfach mal keinen Sinn ergeben. Ne, dass wir auch einfach mal Geld raushauen für irgendeine Scheiße, wo andere denken würden, so, warum gibt ihr jetzt dafür Geld aus? Ne, als ich das erste Mal mein Rich-Bitch-Konto geplündert habe, war das so ein geiles Gefühl, weil ich hatte schon immer das Bedürfnis, mal in einen Laden reinzugehen, in einen teuren Laden, mir irgendein Kleidungsstück rauszusuchen, nicht auf den Preis zu achten und einfach zur Kasse zu gehen und zu bezahlen. Und das habe ich damals gemacht. Das ist jetzt schon etliche Jahre her. Und ich denke bis heute noch gerne über diesen Pulli nach. Das war einfach nur, es ist ein stinknormaler Boss-Pulli. Aber also es ist einfach nur ein weißer Hoodie, wo einfach Boss draufsteht. Ne? Und das war für mich so, ich bin der Boss. Und ich liebe diesen Pulli bis heute noch. Mittlerweile ist er schon alt und abgefuckt und gar nicht mehr so weiß, wie er mal war. Ne? Aber der hat dann irgendwie, keine Ahnung, 250 € oder so gekostet. Ne? Und da habe ich doch gedacht, wow, geil, was bin ich für eine Rich Bitch. Ne? Und das ist aber nicht, weil ich tatsächlich eine Rich Bitch bin im Sinne von, ich bin jetzt schon Millionärin. Ne? Bei weitem nicht. Ne? So, ja, ich habe ein sechsstelliges Vermögen mir in den letzten Jahren aufgebaut. Aber das ist halt durch Disziplin entstanden, aber auch dadurch, dass ich mir halt einfach zwischendurch trotzdem mal was gegönnt habe. Weil es gibt tatsächlich so ein Sparverhalten, das ist auch, das ist so eine Falle, in die tappen viele. Und das ist so ähnlich wie beim Abnehmen der Jojo-Effekt. Ne, man schränkt sich monatelang ein, man isst sehr wenig und man nimmt ganz toll ab und dann hat man so diese ersten Erfolge gesehen und dann kommt man so in dieses Essen wieder rein, weil man halt sich so eingeengt und eingeschränkt gefühlt hat und das eigentlich gar nicht zu den eigenen Werten gepasst hat. Und genau dasselbe passiert auch mit deinen Finanzen. Du sparst monatelang, du investierst monatelang, du steckst jeden Cent in irgendwelche Spartöpfe rein, nur um am Ende auszuflippen und zu sagen, fuck it, wofür mache ich das eigentlich alles hier? Ich muss doch auch mal leben. Und dann haust du aber dein Geld für sinnlose Sachen einfach dir um die Ohren. Nicht, weil du gerade wirklich denkst, das ist jetzt eine sinnvolle Ausgabe, wie zum Beispiel in den Urlaub zu fliegen, ne, sondern dann kriegst du halt zum Beispiel so einen Shopping-Rausch und gibst einfach mal 1.000 € bei H&M aus. Mit Klamotten, die dir eigentlich nur halb so gut gefallen als andere oder die in 3 Monaten vielleicht, was weiß ich was, ne? Und das sollten wir vermeiden. Und deswegen brauchst du ein Rich-Bitch-Konto oder ein Fun-Konto oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und es muss auch kein Konto sein. Es kann auch einfach eine blöde Spardose sein, die einfach bei dir irgendwo in der Wohnung rumfliegt. Und dann sparst du da einfach mal jeden Monat ein bisschen Geld rein. Und dieses Geld kannst du einfach wirklich auf den Kopf hauen. Für was auch immer. Für irgendwas, was dir Spaß macht.
Und ich glaube, das ist so wichtig, weil das ist, glaube ich, auch, es gibt ja nicht nur den Glaubenssatz, dass wir irgendwie nicht genug sind für Geld oder was auch immer, sondern sicherlich auch, dass ich mir nichts gönnen kann. Es gibt sicher, also es gibt ja auch die andere Sorte von Menschen, die vielleicht sehr reich sind, ja. Die, also reich ist auch eine Definitionsfrage. Aber sagen wir mal, die viel Geld haben, die die Möglichkeiten haben, aber es nicht ausgeben, weil sie Angst haben, es zu verlieren, ja. Also, das ist ja auch ein Phänomen, ja. Also es ist ja, du musst ja erstmal klar, Geld darf zu dir fließen. Da sind wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen wieder in dem Spirituellen, so das offen, das Mindset, dass es fließen darf. Geld ist letztendlich einfach ja eine Energie, ja, die zu dir kommt und die du auch eine Energie geben darfst, wenn du sie rausgibst. Aber dann gibt es Menschen, die ja diesen Mangel trotzdem haben und dann es horten, wie du gesagt hast, und eine Angst haben, es wieder zu verlieren. Also dieses Nicht-Halten-Können von Geld.
Ja, das war tatsächlich auch bei mir ganz lange ein Punkt oder ist auch immer noch ein Thema, was ich immer noch nicht ganz abgefrühstückt habe. Ne? Das kommt auch hier natürlich wieder, also bei mir zumindest, aus tiefster Kindheit. Ne? Weil ich bin sehr arm aufgewachsen. Meine Eltern sind damals 1992 oder 93 nach Deutschland gekommen, konnten beide kein Deutsch. Und also die sind aus Usbekistan gekommen. Und ja, keine Ahnung, als Kind von Einwanderereltern hat man es nicht gerade leicht, ne? Die dann auch eventuell kein Deutsch können oder konnten, ne? Und wir hatten halt wirklich sehr wenig Geld. Und im Laufe der Jahre habe ich leider Gottes meiner Familie auch zugucken müssen, wie die viele finanzielle Fehlentscheidungen getroffen haben, die uns wirklich sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ich musste früh arbeiten gehen, um einfach zur Familienkasse Geld mit dazuzugeben und sowas. Ne? Das war wirklich anstrengend. Und solche Geschichten können natürlich dazu führen, dass du anfängst, Geld wie eine Bescheuerte zu horten. Ne? Und Fun Fact, mehr Geld löst dieses Problem nicht. Mehr Geld verstärkt es auf eine gewisse Art und Weise noch mehr, weil diese, also es verstärkt nicht das Problem, sondern es zeigt dir dein Problem mehr, weil das Problem wird nicht verstärkt. Das Problem ist immer gleich groß. Das Problem ist da. Das kannst du dir vorstellen wie ein weißes DIN A4-Blatt. Dieses DIN A4-Blatt kann nicht einfach größer werden. Das ist einfach da und das liegt rum. Aber Geld zeigt dann da drauf und es zeigt dir dieses DIN A4-Blatt immer wieder und irgendwann mal hält dir das, das so nah vor die Nase, dass du es nicht mehr ignorieren kannst. Und deswegen kommt einem das so riesig vor, obwohl es nicht riesiger geworden ist. Und genau das ist bei mir auch passiert. Und ich habe mich da jahrelang für geschämt, weil ich immer gedacht habe, ich bin noch Finanzen mit Franzi, ich bin Finanzmentorin, bla bla bla, wie kann ich denn selber Geldprobleme haben? Ne? Aber ey, für mich war das ein ganz großes Ding, irgendwie Geld zu besitzen. Und dann hatte ich Geld und dann wollte ich es nicht loslassen. Und deswegen habe ich damals dieses Rich-Bitch-Konto auch eingeführt, weil ich gesagt habe, ich muss dieses Geld auch irgendwie ausleben können und ausgeben können. Und ganz großer Fun-Fact, ich habe dieses Rich-Bitch-Konto jetzt ungefähr 1, 2 Jahre lang nicht gefüttert, weil ich bin ja schwanger geworden, ne, und ich hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft. Ich war auch, musste lange im Bett liegen, durfte mich nicht bewegen und sowas, ne? Und dann sind natürlich meine Umsätze dementsprechend auch ein bisschen zurückgegangen und so weiter und so fort, ne? Und dann habe ich immer weniger Geld auch für mich ausgegeben, ne? Und habe mich immer weniger getraut, obwohl mein Kontostand auch in dieser Zeit weiter gewachsen ist. Und je mehr aber gewachsen ist, desto mehr Angst hatte ich, dass das dann alles wieder weg ist. Ne, bis ich dann letztens irgendwann mal einen Rappel bekommen habe und dann Alena so irgendwann mal so völlig random: Alena, ich brauche noch mal eine Hypnose, ich brauche dich noch mal, können wir noch mal eine Therapiesession machen, bitte? Ne, weil ich war so am
Ja.
Ende, weil ich so viel Geld wie noch nie in meinem Leben hatte und noch nie so viel Angst hatte, das wieder zu verlieren. Ne, es geht mir jetzt wieder um Meilen besser, muss
Wie
ich
schön.
wirklich sagen. Ne? Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, dieses Konto zu besparen. Und
Sehr
tatsächlich. Deswegen finde ich so witzig, dass du das gerade ansprichst, ne, weil ich
ja.
jetzt wieder gesagt habe, nee, ich muss jetzt wieder was für mich machen, das Geld darf fließen, ich darf damit auch irgendwas tun.
Ja.
Ja, ich darf es investieren, ich darf es auch sparen, aber ich darf damit auch irgendwas machen. Jetzt sind wir dabei, haben jetzt entschlossen, ein Haus auch zu kaufen. Ne, da wird ja auch noch mal viel Geld dann abfließen und sowas. Ne? Aber das sind halt so Themen, die werden dir einfach gezeigt. Also Geld
Voll.
macht deine Probleme nicht größer. Es macht sie nur
Nee.
präsenter, würde ich
Voll.
sagen.
Ich glaube, das ist auch so der Irrglaube, ne? Also ich nehme mich da gar nicht raus, aber ich glaube, wir haben alle so die Hoffnung, okay, wenn ich mehr Geld habe, dann geht es mir besser oder was auch immer.
Ja.
Oder ich fühle mich irgendwie oder habe mehr Möglichkeiten, aber ja, ich glaube, du kannst es bestätigen, es können viele bestätigen und dass Geld nicht die Lösung ist, sondern ich glaube immer, der Kontostand und dein Geld, wie du damit umgehst, ist einfach ein Spiegel deines Mindsets, ja? Also wie
Ja.
kannst du es halten, wie ist dein Nervensystem damit, ne? Also das war ja auch Thema der Hypnose. Du hast auf einmal so viel Geld und dein Nervensystem kennt es nicht, es ist Gefahr. Es ist
Ja.
Gefahr. Oh mein Gott, es wird mir wieder weggenommen oder es ist unsicher, so viel Geld zu haben. Und da wieder Vertrauen reinzubringen, ist, glaube ich, so wichtig. Und wie du schon auch gesagt hast, dass es einfach nur zeigt, wie wir auch vielleicht innerlich damit umgehen. Sind wir in einem Mangeldenken mit Geld schon immer? Es ist so tief in uns verankert, dann wird es schwierig, das im Außen auch anzuziehen oder dieses fließen lassen, was wir uns ja auch wünschen. Und Geld
Ja.
hat nie die Intention, irgendwo zu sein. Nie. Es hat immer die Intention zu fließen. Geld ist da, um zu gehen, zu kommen und in diesem Vertrauen, glaube ich, zu bleiben, dass das, was wir rausgeben, auch wieder zurückkommt. Ja, also wenn wir uns so ein bisschen die andere Seite
Ja.
angucken, wie du schon sagst, Geld verliert ja auch seinen Wert, wenn wir es einfach rumliegen lassen haben. Also es zeigt ja eigentlich schon, dass Geld nicht dafür da ist, einfach es irgendwo zu horten, sondern fließen zu lassen. Und das heißt jetzt nicht nur alles in Spaß auszugeben, sondern auch fließen zu lassen in zum Beispiel investieren. Und du hast vorhin ja auch gesagt, du machst viel Vermögensaufbau, hast viele Menschen an die Börse gebracht. Ich glaube, auch Börse ist schon der erste negative oder ein Begriff, der bei vielen Alarm auslöst.
Ja.
Vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs, weil ich es sehr wichtig finde, auch für heute oder heutzutage, wo ich auch selber Respekt vorhatte. Einfach mal so einen kleinen Einblick in den Vermögensaufbau. Und du arbeitest vor allen Dingen mit ETFs. Und vielleicht magst du uns einfach erstmal sagen, was ist das? Warum ist es gerade vielleicht auch für Einsteiger gar nicht so gefährlich und so angsteinflößend, wie wir vielleicht alle denken oder vielleicht auch nicht wissen? Ja.
Ja, also ETFs, das klingt alles immer furchtbar kompliziert. Also als ich das erste Mal gegoogelt habe, was ein ETF ist, oder das könnt ihr auch immer noch machen, weil die Google-Ergebnisse sind immer noch dieselben tatsächlich. Wenn du googelst, was ist ein ETF, steht da, ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der ein,
Versteht schon kein Mensch.
ja, genau. Und dann liest du das und denkst du so, okay,
Ich lasse es sein.
tschüss, ne, Tab wieder schließen. Ne? Oder dann gehst du bei YouTube rein und dann siehst du da ein paar männliche YouTuber, die
Ja.
es irgendwie sich alle auf die Fahne geschrieben haben, alles so kompliziert wie möglich zu erklären. Und auch die sagen, ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds. So, das ist aber die komplizierteste Erklärung, die man, es ist zwar, ja, der Begriff für ETF auf Deutsch, verstehe ich, aber es ist keine Erklärung, ne? Und das kotzt mich echt immer an, wenn ich höre, dass jemand das so ein ETF erklärt. Also, was ist ein ETF? Letztendlich ist ein ETF wie ein Topf. Ja, ihr könnt euch vorstellen, einen ganz normalen Topf und da wollt ihr eine Suppe drin kochen. Und ihr könnt jetzt diese Suppe kochen, indem ihr zum Beispiel zum Aldi geht und dann kauft ihr Kartoffeln, ihr kauft Karotten, ihr kauft Sellerie, ihr kauft Hühnchen und Nudeln und was man nicht alles irgendwie an einzelnen Zutaten für diesen Eintopf braucht. Dann geht ihr nach Hause, ihr schnibbelt das alles und habt natürlich vorher eingehend das Rezept studiert, ne, und analysiert und geguckt, wie lange muss man wie was kochen, bla bla bla. Dann schmeißt du das alles in den Topf rein und hoffst dann, dass dieser Topf gut wird. Vielleicht hast du ein bisschen zu viel Salz gemacht, dann ist er versalzen, vielleicht kochst du ein bisschen zu lange, dann verbrennt es, wie auch immer, ne? Kann man ein paar Fehler machen. So, dann könntest du natürlich auch hingehen und sagen, okay, statt diesen Topf jetzt selber zu machen und der Topf sind quasi Aktien, Einzelaktien. Ne? So diese einzelnen Zutaten, die du kaufst, sind einzelne Aktien, die du kaufst. Du analysierst die einzelnen Unternehmen und sagst, das Unternehmen möchte ich investieren und das und das und das. Und da musst du sehr viel Zeit, sehr viel Energie reinstecken. Und wie gesagt, du kannst dich versalzen. Ne? Du kannst es verbrennen lassen, wie auch immer. So, dann könntest du aber auch hingehen und sagen, okay, ich möchte es einen Ticken einfacher haben. Ich möchte diesen Eintopf nicht selber machen, also im Sinne von alles selber schnibbeln, sondern ich kaufe den schon fertig. Dann gehst du in Aldi zu dieser frischen Theke, die es da gibt, und da gibt es ja diese Packungen mit Eintöpfen, und dann musst du nur noch diesen Eintopf in den Topf schmeißen und erwärmen. Und das ist quasi ein Fonds. Das bedeutet, ein Fonds ist ein Zusammenschluss aus ganz vielen Aktien. Ja, da geht eine Bank hin, die setzt diesen Fonds auf und die sagt, hier bitte, den kannst du kaufen, da sind schon 1000 verschiedene Aktien drin. Damit hast du es schon mal viel, viel einfacher, ne? Weil du musst diese ganzen Entscheidungen nicht selber treffen, sondern du musst nur noch sagen, welchen Eintopf hätte ich denn gerne? Soll es eine Linsensuppe sein oder ein Kartoffeleintopf? Genau dasselbe ist dann quasi bei diesen Fonds der Fall. Das sind aktive Fonds, weil da ist eine Bank, die sagt aktiv, die und die und die Aktien sollen in diesen Topf rein. So, auch hier ist aber das Ding, du musst dafür immer noch zum Aldi, du musst immer noch einkaufen gehen und das ist alles kompliziert. So, und jetzt könntest du aber auch zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte aber gerne gar nichts damit zu tun haben. Ich möchte zwar diesen Topf essen, aber ich will ihn weder heiß machen, noch will ich irgendwo hinfahren müssen, noch sonst was. Dann bestellst du dir eine Linsensuppe zum Beispiel bei Lieferando. Die kommt heiß und fertig vor deine Haustür gefahren. Du musst nur noch das entgegennehmen und essen. Und da kannst du ja quasi nichts falsch machen, in Anführungszeichen. So, klar. Fehler gibt es immer irgendwas, ne, aber nur um das mal so als Bild zu behalten. Und das wäre dann ein ETF. Ein ETF ist dann quasi sowas Ähnliches wie ein Fonds, wie ein aktiver Fonds, nennt sich tatsächlich aber passiver Fonds, weil da ist jetzt kein Management oder sowas dahinter, was sagt die und die und die Aktien, sondern das ist über einen sogenannten Index wird das geregelt. Jetzt hast du vielleicht noch nie gehört, was ein Index ist, zumindest erging es mir damals so. Ich mache mal ein Beispiel. Stell dir mal eine Excel-Liste vor. Ne? Jetzt sind wir hier wieder bei Excel. Du könntest hingehen und einen Algorithmus schreiben, der die ganze Zeit Google durchsucht nach den 100 teuersten Handtaschen der Welt. Und dieser Algorithmus soll dann quasi Google durchforsten und diese 100 teuersten Handtaschen immer in diese Excel-Tabelle reinpacken. Und wenn sich irgendwas ändert, dann soll das auch in der Excel-Tabelle geändert werden. Also wenn eine Tasche zum Beispiel nicht mehr produziert wird, dann wird die durch eine andere ersetzt. Wenn irgendeine Tasche plötzlich viel, viel teurer ist als diese Hermes-Handtaschen zum Beispiel, dann wird auch das ersetzt, ne? Diese Excel-Liste wird permanent angepasst. Das wäre quasi ein Handtaschenindex. Und diesen Index oder Plural Indizes gibt es auch für die Wirtschaft und gibt es auch für Aktien. Dass man dann zum Beispiel guckt, in einer Excel-Liste in Anführungszeichen sind die 40 größten Unternehmen aus Deutschland, die an der Börse sind. Ja, das ist dann der DAX, der Deutsche Aktienindex. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das Gleiche gibt es dann für Europa, für die USA, für China, für die Welt, für alles gefühlt, für verschiedene Branchen. Und jetzt geht ein ETF quasi hin und ist ja dieser passive Fonds, ne? Und der guckt sich jetzt diesen Index einfach nur an, also einen einzigen Index, zum Beispiel, ich bleibe mal beim DAX, und sieht dann, okay, in dieser Excel-Liste sind 40 Unternehmen drin und dann kommen genau diese 40 Unternehmen in diesen einen ETF rein. Und das ist dann ein DAX-ETF. Und dann gibt es zum Beispiel noch ein Welt-ETF und ein Europa-ETF und ein Schwellenländer-ETF, ein China-ETF und ein, keine Ahnung, ich nenne das auch immer alte Menschen-ETF. Also es gibt so ein ETF, da sind nur Unternehmen drin, die irgendwie Geld mit alten Menschen machen. So Altersheime, Erwachsenenwindeln und so weiter und so fort. Es gibt wirklich alles Mögliche. Ne? Und das ist da quasi der Unterschied zwischen ich mache alles selber oder ich lasse es machen oder ich lasse es automatisiert machen und lasse es dann auch noch zu mir bringen. Ne? Und dieses Letzte, das ist ein ETF. Und bei einem ETF ist halt einfach so das Geile, es ist super kostengünstig. Ne? Weil diese aktiven Fonds, die sind sauteuer. Da ist ein Management dahinter, steckt eine Bank dahinter, die Manager wollen bezahlt werden. Ne? Dadurch kostet so ein aktiver Fonds gut und gerne mal 1,5%, 2%, 2,5%. Ein ETF hingegen kostet heutzutage ungefähr 0,2, 0,1%. Und das macht einen riesigen Unterschied tatsächlich für deinen Vermögensaufbau am Ende des Tages. Und du streust auch dein Risiko dadurch. Weil wenn wir jetzt nochmal so den Vergleich zwischen Einzelaktien und einem ETF nehmen, stell dir vor, du möchtest 10 Einzelaktien kaufen. Dann hast du 10-mal Recherchearbeit. Du musst 10-mal investieren. Du musst 10-mal dir zu 100% sicher sein, dass dieses Unternehmen durch die Decke geht. Wenn jetzt aber doch ein Unternehmen davon pleite geht, hast du 10% von deinem Geld verloren letztendlich. Ne? Bei einem ETF, da sind nicht 10 Unternehmen drin, da sind auch nicht 100, da sind teilweise tausende Unternehmen drin, 1000, 2000, 3000 Unternehmen. Das bedeutet, wenn irgendein Unternehmen pleite geht, geht dir das am Arsch vorbei. Du merkst es noch nicht mal. Das wird in diesem ETF einfach ausgetauscht, weil dieser Index, ne, der da ja dahinter liegt, zugrunde liegt, der wird immer aktualisiert, der wird nicht kürzer. Wenn man sagt, in diesem Index sind 1000 Unternehmen drin, dann sind da immer 1000 Unternehmen drin. Und wenn das tausendste pleite geht, dann rückt das von ta Platz 1001 auf Platz 1000. Das kann nicht, also ein Index kann nur pleite gehen, also pleite gehen, also ein ETF kann nur pleite gehen quasi in einem Szenario, wo es keine 1000 Unternehmen mehr gibt.
Du, das wird nicht passieren.
Ja, sei mal dahingestellt, ne? Wenn es
Ja,
passiert,
gut,
dann haben wir
weiß man
wahrscheinlich
nicht. Ja.
andere Probleme. Sagen wir
Ja,
es mal so. Ne?
absolut.
Also, keine Ahnung.
Absolut.
Aliens kommen auf den Planeten und fressen uns alle auf. Ja, ich glaube, dann machen wir uns alle keine Gedanken mehr um unser Geld oder um
Nee.
irgendwelche ETFs. Ne? Das bedeutet, ein ETF ist super entspannt. Du musst nicht aktiv irgendwas auswählen. Du hast eine gute Rendite, die du halt einfach vom Markt mitnimmst, wie er das halt einfach gibt. Das waren in den letzten 50 Jahren durchschnittlich 7% pro Jahr. Und das macht fucking viel aus. Und ja, du hast quasi keinen Aufwand damit. Du hast einmal so dieses System, was du für dich entwickelst, ähnlich wie mit dem Budget. Du musst einmal ein System für dich entwickeln. Und wenn du das hast, kannst du jahrelang daran festhalten. Also meine ETF-Strategie habe ich jetzt schon seit über 10 Jahren nicht mehr angefasst.
Nee.
Das bäumelt einfach so vor sich hin. Ich habe jetzt gestern Abend noch im Bett gelegen und habe über mein Depot nachgedacht. Ich weiß nicht genau, warum ich das gemacht habe. Irgendeinen Anlass gab es. Über irgendwas habe ich nachgedacht und deswegen habe ich dann über mein Depot nachgedacht. Aber es ist tatsächlich so, ich habe das eine Depot, das, was ich jetzt gerade angucke, ihr seht es jetzt leider nicht. Ich habe das seit Dezember 2019, also jetzt seit 7 Jahren
Ja.
fast. Ne? Und dieses Portfolio hat sich fast verdoppelt.
Also dein
Also
Geld hat sich fast verdoppelt in der Zeit.
genau, also ich
Okay.
habe jetzt gerade in diesem Depot, also das ist eins von mehreren, das ich habe, da sind jetzt ein bisschen mehr als 17.000 Euro drin und davon sind also sind knapp 8.000 Euro nur Rendite, also Gewinn.
Gewinn,
Ja,
ja.
das heißt,
Ohne
ich habe,
was zu tun, können wir das kurz festhalten, du
ja,
hast es
ja.
einfach über die letzten 9 Jahre dort liegen lassen und hast das Geld arbeiten lassen.
Ja. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das Geld da reingepackt. Das waren 10.000 Euro über die letzten paar Jahre. Ist jetzt auch nicht viel Geld, wenn man das so auf die vielen Jahre aufteilt, ne? Und einfach fast verdoppelt, ne? Und das ist halt einfach, ich glaube, was Klügeres kann man nicht mit seinem Geld machen, ne?
Nee,
Als
voll,
dem halt
voll.
wirklich einen Job zu geben, damit es für dich selber arbeitet. Ne, weil ich hätte das jetzt natürlich auch einfach auf meinem Sparbuch liegen lassen können, dann hätte ich aber immer noch nur 10.000 Euro statt jetzt über 17.000 Euro.
Da gibt es keine Dings mehr drauf, oder? Gibt es da noch so Zinswerte?
Zinsen? Also es gibt, also Sparbücher haben schon mal gar keine Zinsen mehr eigentlich. Also wenn, dann musst du natürlich auf ein Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto, da kriegst du im Moment Zinsen, aber das sind so ungefähr 2%
2%, ja, hätte ich
pro
auch im Kopf.
Jahr.
Ja.
Ne? Und 2% pro Jahr, das ist halt,
Nee,
das gleicht
absolut.
die Inflation aus.
Ja, ganz genau. Ja. Super, super spannend. Ich glaube, es war ein mega Einblick. Ich glaube, das Beispiel ist richtig, richtig gut, um auch, mich fragen ja auch immer, ja, machst du was mit ETFs? Und ich sage immer, ja, was ist denn das? Wie macht man das? Und ich glaube, ich werde mir dieses Beispiel einfach jetzt merken und sagen, ja, Franzi hat gesagt,
Ist wie Lieferando.
die Suppe kommt zu dir nach Hause. Ich glaube trotzdem, dass für viele jetzt ganz viele Begriffe neu waren, dass viele trotzdem vielleicht auch überfordert sind und
Ja.
vielleicht auch Unsicherheiten total da sind, was natürlich voll verständlich ist. Und dafür hast du ja auch was ganz Tolles kreiert und das ist ja auch deine Arbeit. Vielleicht magst du mal sagen, vielleicht auch erstmal, was würdest du jemanden raten, der jetzt mit dem Gedanken spielt, auch mal in Vermögensaufbau zu investieren, seine Rentenlücke mal auszurechnen und was hast du dafür auch erschaffen?
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, informiert euch. Ne? Investiert bitte nicht einfach in irgendwas, weil euer Nachbar oder eure beste Freundin das euch geraten hat, weil im Zweifel haben die auch gar keine Ahnung. Ne? Und hört auch bitte nicht auf eure Bankberater. Also ich möchte jetzt nicht ad hoc
Muss ich das
einfach,
ausschneiden
ich wirklich, ich will jetzt nicht ad hoc gegen alle Bankberater Rachen, die Berater und Beraterinnen an sich können da ja nichts für, aber Banken sind halt einfach so konzipiert, dass sie das verkaufen, womit sie am meisten verdienen. Und das sind aktive Fonds. Und aktive Fonds, sind immer noch besser als nichts, ne? Aber wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn du dich da mal ein bisschen reinfuchst, kannst du das auch alles selber machen und kannst es einfach viel kostengünstiger und effizienter mit ETFs selber machen, ne? Wirklich, setz dich mit diesen Themen auseinander. Es ist da an der Stelle völlig egal, wo du anfängst. Ja, es gibt ganz viele tolle, kostenfreie Ressourcen, auch im Netz. Da kommt es einfach immer drauf an, bei wem du gut lernen kannst. Ne, ich stelle mich nie so gerne einfach so komplett in den Mittelpunkt und sage, ich erkläre das am allerbesten. Ne, sondern du musst die Person einfach mögen, du musst ihr vertrauen können und du musst sie vor allem verstehen können. Ne, deswegen, geh zum Beispiel einfach mal bei YouTube rein. Da kannst du dir schon mal ein paar Videos angucken. Du kannst Bücher lesen, du kannst Podcasts hören, du kannst Blogartikel lesen. Ne, bei Podcast und bei Blogartikeln kann ich dir auf jeden Fall weiterhelfen. Da kannst du
Ich
einfach mal
verlinke
bei,
alles später in die
genau,
Shownotes, fällt mir noch ein, ja.
einfach Finanzen mit Franzi suchen. Also unter Finanzen mit Franzi findest du alles. Ne? Du findest mein Buch, das ich geschrieben habe. Das ist natürlich auch ein super guter Einstieg. Das heißt, finanzipier dich. Und das ist ja, speziell für Frauen geschrieben. Geht auch um das Thema Rentenlücke und wie man das mit der Börse schließen kann. Ist ein super Anfängerguide einfach. Und es gibt den Podcast von mir, wo ich dann halt alles ja, so erzähle einfach. Es wird auch, kleiner Spoiler, demnächst einen YouTube-Kanal geben von mir. Ich steige tatsächlich von Podcast auf YouTube um und werde dann die YouTube-Videos einfach als Podcast-Folgen auch immer hochladen. Aber dann könnt ihr mich bald auch so in Kamera mal sehen. Und es gibt aber auch Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, Buch ist schön und gut, aber Blogartikel ist schön und gut, aber ich gucke mir lieber Sachen an. Ne, dann kann ich euch wirklich nur mein Webinar ans Herz legen. Da gibt es jede Woche mehrere Termine und da erkläre ich so dieses ganze Thema ETFs, was ich ja jetzt hier gerade, ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, 10 Minuten, ne, das erkläre ich da in ungefähr einer Stunde. Ne, und da erkläre ich wirklich ganz ausführlich, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, was ist ein aktiver Fonds, wie baut man damit Vermögen auf, was sind die Risiken, was sind die Chancen, einfach worauf sollte man achten? Also dieses Webinar ist wirklich das, was ich jeder von euch empfehlen kann. Ne? Und wenn es jetzt darum geht, dass ihr wirklich nach einer Zusammenarbeit sucht, ich biete tatsächlich schon seit einigen Jahren keine 1-zu-1-Arbeit mehr an. Ne? Das kann man leider nicht mehr bei mir buchen, so wie das Aljena damals mit mir gemacht hat. Bei mir gibt es in Anführungszeichen nur noch den ETF-Fahrplan. Und der ETF-Fahrplan ist meine Membership für deine Finanzen. Das bedeutet, da findest du alles rund um ETFs. Ich erkläre dir das wirklich alles total kleinschrittig, Schritt für Schritt, mit ganz vielen Anleitungen, mit Vorlagen. Wir haben alle 2 Wochen eine Live-Q&A-Session, wo ich alle Fragen beantworte und alles Mögliche. Und du kannst auch optional noch Finance Kickstart mit dazu buchen. Das ist meine andere Membership. Also ich habe zwei quasi. Und Finance Kickstart, da geht es um deine Basics, ne? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte noch nicht investieren, ich möchte erstmal Thema Kontenmodell zum Beispiel
Ja.
machen, ne? Budgetberechnung, also diese Grundlagen. Dafür ist dann Finance Kickstart da. Ne? Das bedeutet so, das ist so. Der Anfängerbereich und der ETF-Plan ist dann für die Fortgeschrittenen, die dann sagen, okay, so, ich habe jetzt gelernt, wie man spart, jetzt möchte ich auch investieren. Ne?
Investieren.
Und das sind so diese beiden Produkte. Und wenn du diese beiden Produkte hast, wirst du nie wieder irgendwen bei deinen Finanzen um Hilfe bitten müssen, weil du dann einfach ganz genau weißt, wie, wo, was, warum und überhaupt.
Voll gut. Ja, kann es euch nur empfehlen. Ich werde es euch hier auch nochmal verlinken. Alles, was Franzi gerade so erzählt hat, suche ich später mal raus. Und ich glaube, wir haben auch schon super viele Infos gegeben. Ich glaube, bei vielen raucht der Kopf. Ja, so dieses immer, ich weiß immer noch, die Sessions sind bei dir, die waren so anstrengend. Ich war immer danach so, mein Gehirn kann nicht mehr. Das muss ich erstmal sortieren. Wohin mit den Infos? Aber es war irgendwie jedes Mal auch total, ja, hat es Spaß gemacht. Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Du hast schon einen wichtigen Tipp gesagt. Informiert euch. Was würdest du ja vielleicht noch den Menschen jetzt mitgeben, die vielleicht sofort etwas machen möchten, um finanziell vielleicht auch selbstbestimmter zu leben oder freier oder was auch immer?
Ja. Ein Tipp, den ich mitgeben würde. Ich glaube, wenn Sie nur eine Sache von heute mitgenommen haben, also die eine Sache, die du dir merken solltest, ist, spare automatisiert.
Oh ja,
Mach
so.
das automatisiert. Mach es dir einfach. Mach, dass es in deinen Alltag reinpasst, dass du nicht drüber nachdenken musst. Und automatisiertes Sparen funktioniert am besten mit einem Kontenmodell. Das heißt, wenn du von heute nur eine einzige Sache mitnimmst, dann ist es das Kontenmodell, bitte. Ne? Also dann kann ich auch darauf verzichten, dass du zum Beispiel eine Budgetberechnung machst oder ein Haushaltsbuch führst oder so ein Scheiß. Ne? Weil mit einem Kontenmodell hast du schon mal wirklich 80% der Arbeit geschafft.
Ja. Voll schön. Also ich liebe das Grundmodell auch. Ich würde es wahrscheinlich auch also immer wieder sagen, dass das so der Game Changer war. Einfach
Ja.
so dieses, das macht auch Spaß, die Konten und das dann dahin schieben und so. Das ist irgendwie immer sehr cool. Wie
Liebe das
schön.
auch.
Eine allerletzte Frage. Und zwar eine persönliche. Wenn du jetzt heute mit deinem ganzen Wissen deine 15-jährige Franzi treffen würdest, was würdest du ihr mitgeben?
15. Oh, mit 15 war ich ganz schwierig.
Muss noch gar nicht, also das, was dir
Ich
einfällt.
glaube, der 15-jährigen Franzi würde ich sagen, halte durch. Halte durch, das wird sich alles fügen. Das wird alles einen Sinn ergeben. Jeden Scheiß und jeden Stein, der dir in den Weg gelegt wurde, da baust du dein Imperium draus. Und das wird
Wow.
alles funktionieren.
Wow, ich habe Gänsehaut. Baust du dein Imperium? Ich denke, das hast du schon bestens umgesetzt, würde ich sagen. Ich glaube, die 15-jährige Franzi wäre sehr stolz auf dich.
Dankeschön. Ich
Franzi,
glaube
es
auch
war
tatsächlich.
so schön mit dir. Ich glaube, ich hoffe, dass ihr alle was mitnehmen konntet. Schreibt super gerne, was so dein Learning war von heute. Voll gerne, Franzi, schaut bei ihr vorbei. Und ja, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
Danke, dass ihr alle zugehört habt.
So, mach's gut, Franzi. Ciao, ciao.
Ciao.